Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Stefanie Gebert, herzlich willkommen. Immer mehr freie Lehrstellen treffen auf immer weniger BewerberInnen. Wie die Woche der Ausbildung daran etwas ändern will, das ist ein Thema. Wir verraten Ihnen, warum es sich lohnt, bei der Kaffeepause in der Kantine zu netzwerken. Gerne übrigens auch mit Kolleginnen und Kollegen, die mehr verdienen. Und was Klee aus Hannover auf der Internationalen Raumstation zu suchen hat. Zugegeben, die Auswahl ist nicht leicht. Insgesamt etwa 300 Ausbildungsberufe gibt es in Deutschland. Und herauszufinden, was einem liegt, welche Stärken und Schwächen man hat, welcher Beruf interessant ist, das ist nach der Schule keine leichte Aufgabe. Helfen soll die Berufsorientierung zum Beispiel an den Schulen. Die Messen, die es gibt zum Thema, sind auch eine wichtige Informationsquelle. Und in dieser Woche kommt noch die Woche der Ausbildung hinzu. Die Bundesagentur für Arbeit bietet im Schulterschluss mit Betrieben und Gewerkschaften viele Veranstaltungen und Infomaterial. Daniel Terzenbach ist im Vorstand der Bundesagentur für Arbeit. Ich grüße Sie.
Guten Tag, hallo.
Sie selbst haben gestern die Länder aufgerufen, mehr in die Berufsorientierung zu investieren und das auch frühzeitig anzugehen. Passiert da noch zu wenig in Deutschland?
Ja, ich glaube, die duale Ausbildung als große Weggabe des zukünftigen Berufslebens, was ja viele Jahrzehnte ist, die wird bislang in Deutschland, glaube ich, noch nicht so gut genug organisiert und gut genug vorbereitet. Deswegen muss früher schon in Schulen Kontakt zu Unternehmen, Kontakt zur Arbeit, Kontakt zu Berufen erstellt werden. Und ich glaube, da können wir schon in einzelnen Bundesländern wirklich tolle Beispiele sehen. Aber wir haben auch noch Länder, da geht, glaube ich, noch ein bisschen mehr.
Was wäre denn ein gutes Beispiel? Vielleicht können wir da mal drauf schauen.
Ich glaube, in Sachsen-Anhalt hat man mittlerweile wirklich ein tolles Curriculum in Schulen, wo man direkt die Berufsorientierung von Klasse 5 an mit organisiert. Wir haben in NRW tolle Beispiele, aber auch in Hamburg hat man schon fest integriert, dass Arbeit und Leben zusammengehört und auch da direkt in der Schule mitgelernt wird.
Und bedeutet frühzeitig jetzt Schule ab 5. Klasse oder ließe sich das auch noch früher sozusagen gestalten, vielleicht schon in der Grundschule?
Ja, idealerweise kommen Kinder natürlich spielerisch mit allen möglichen Arten von Beruf und Berufswelt, mit Arbeit spielerisch zusammen. Aber realistischerweise ist, glaube ich, wenn wir das in allen Ländern ab der Klasse 5 hinbekommen würden, schon ein großer Schritt gemacht.
Gestern kamen auch die interessanten Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dass die Zahl der Betriebe sinkt, die ausbildungsberechtigt sind. Und von denen, die ausbilden dürfen, machen es nur 50% etwa. Was glauben Sie, woran liegt das? Wir brauchen ja eigentlich Fachkräfte und damit auch Ausbildungsbetriebe.
Gerade das ist ja auch der Grund der Woche der Ausbildung. Wir wollen ja gerade dieses Thema Ausbildung ist Zukunft diese Woche genau dafür nutzen, dass wir auf der einen Seite Unternehmerinnen und Unternehmer wieder begeistern, das Thema Ausbildung zu machen. Wir haben gesehen, dass es da zurückging. Und auf der anderen Seite wollen wir die Jugendlichen auch in ihren Interessen, in ihren Stärken und ihren Kompetenzen besser erleben. Und wir wollen da bekannt machen, dass diese Vielfalt der Berufe, die Sie angesprochen haben, dass die wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten mit sich gibt. Weil zurzeit ist es tatsächlich noch so, dass Jungen und Mädchen schon sehr stabile Berufswahlverhalten haben. Da wollen wir mit der Woche der Ausbildung schon breiter uns aufstellen. Und da glauben wir, dass wir auf der einen Seite halt die Unternehmen, aber auf der anderen Seite auch die jungen Menschen erreichen wollen.
Was glauben Sie, warum sich die Unternehmen da zurückziehen? Es ist ja durchaus auch teuer, erstmal in jemanden investieren zu müssen, um später möglicherweise von dessen Fachkraft profitieren zu können.
Also einer der Gründe ist auch, dass gerade Kleinstunternehmen, die haben sich übermäßig zurückgezogen aus der Ausbildung, dass da schon auch eine Frustration bei war, wenn ich über 2-3 Jahre keine Azubi oder kein Azubi gefunden habe. Da ich glaube, dass man da auch irgendwann gesagt hat, man sucht alternative Wege der Mitarbeiterbindung und man sucht alternative Wege, Mitarbeiter zu bekommen, weil man einfach die ein oder anderen Erfahrungen gemacht hat, dass das nicht geklappt hat. Und deswegen wollen wir gerade bei der Woche der Ausbildung dagegen wirken.
Sie haben auch gerade gesagt, dass Jungen und Mädchen, Schülerinnen und Schüler nach der Schule so ganz klare, stabile Ideen davon haben, wie es beruflich weitergeht. Bei vielen ist erstmal die Idee vorhanden, dass sie in eine Hochschule oder eine Universität gehen wollen. Brauchen wir weniger Leute, müssen weniger Leute zum Studium?
Ich glaube, das ist ein sowohl als auch. Also das ist nicht, dass das Studieren per se gegen die Ausbildung aufgerechnet werden müsste. Ich glaube, es braucht stabile Akademikerzahlen, aber es braucht halt auch mehr Ausbildungszahlen. Und auch jetzt wieder in der Woche der Ausbildung wollen wir zeigen, dass das sich nicht ausschließt, dass man auch zur ersten Ausbildung machen kann, dann mit einem Fachabitur auch sofort studieren kann, wenn man möchte. Also ich glaube, da würde ich nicht immer diesen Akademisierungswahn, der manchmal dargestellt wird, und auf der anderen Seite konträr die duale Ausbildung sehen. Ich glaube, Ziel muss es sein, gesellschaftlich erstmal zu zeigen, was man mit der Ausbildung alles für Möglichkeiten schon während der Ausbildung hat, eine duale Studium zu machen, aber auf der anderen Seite auch direkt nach der Ausbildung, was man da für tolle Möglichkeiten hat, auch beide Bildungswege zusammenzubringen.
Bislang schauen wir viel auf die Jugendlichen selbst, aber auch die Eltern spielen ja bekannterweise eine entscheidende Rolle. Sie haben als Modellversuch digitale Elternabende aus der Taufe gehoben. Was passiert da konkret und wo gibt's auf dieser Seite vielleicht Unsicherheiten oder Wissenslücken?
Also die Eltern sind mit Abstand die wichtigsten Entscheidungshelferinnen und Helfer für junge Menschen. Und das ist auch gut so. Und da ist jahrelang, hat man versucht, diese Gruppe der Eltern schon zu erreichen, über die Schulen, über unsere Berufsberaterinnen und Berufsberater. Aber wir haben schon gesehen, dass über Corona der digitale Weg einfach normaler wurde. Und wir können einfach damit viel, viel, viel mehr Eltern und Kinder gemeinsam erreichen. Und bei der Woche, die wir insgesamt gemacht haben mit den digitalen Elternabenden. Und da haben wir schon festgestellt, dass das ein Modell ist, was wir jetzt wiederholen werden. Und das wollen wir auch regionalisieren, weil ganz, ganz viele Fragen sich insbesondere von Jugendlichen an Jugendliche gerichtet haben. Wir hatten also Unternehmen, die ihre Azubis dabei hatten. Aber auf der anderen Seite haben auch Eltern sehr viele Fragen an die Ausbilderinnen und Ausbilder gestellt. Also ich glaube, diese Kombination, dass junge Menschen sich an junge Menschen richten können und die Eltern direkt auch mit den Ausbildern und den Geschäftsführerinnen der Unternehmen sprechen können, das hat sich bewährt und das werden wir ausbauen.
Also ich verstehe, digital hat sich auf jeden Fall bewährt. Das geht ja uns allen sozusagen so. Mich würde noch mal interessieren, welche Fragen die Eltern dann auch speziell haben. Also gibt es da Wissenslücken auf dieser Seite?
Es sind Fragen erstmal des Verdienstes ganz häufig. Es sind erstmal die Fragen, was kann man, wenn man die Ausbildung geschafft hat, was kann man dann verdienen? Es sind aber auch die Fragen, was für Unterstützungsmöglichkeiten es während der Ausbildung gibt. Wenn man zum Beispiel mal in den Noten nicht ganz so gut ist, wie man das vielleicht am Anfang erhofft hat. Es gibt aber auch Fragen direkt zum Arbeitsumfeld. Ist das reine monotone Arbeit oder ist das was Abwechslungsreiches? Also das ist ein ganz breites Feld, wo sich Eltern im Interesse ihrer Jüngsten gemeinsam engagieren. Also da merken wir schon, da gibt es ein breites Interesse, wie beschrieben.
Sagt Daniel Terzenbach von der Bundesagentur für Arbeit. Gerade läuft die Woche der Ausbildung, um das Wissen möglicher Bewerberinnen und Bewerber, aber auch möglicher Betriebe über die unterschiedlichen Ausbildungsberufe und Wege zu verbessern. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Terzenbach, fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Die wichtigsten Gespräche auf Konferenzen laufen in der Kaffeepause. Das hört man oft von Forschenden, denn dort treffen Studierende auf Professorinnen und Professoren und tauschen Ideen aus, die nicht selten in gemeinsame Forschungsprojekte münden. Dieser Wissensaustausch ist aber nicht nur im akademischen Bereich wichtig. Auch an anderen Arbeitsplätzen können Gespräche im Team die Karriere voranbringen. Das zeigt eine neue Studie aus Schweden. Ihr Ergebnis: Wer mit besser Verdienenden zusammenarbeitet und mit ihnen redet, hat bessere Chancen auf den Aufstieg. Das wirkt quasi wie ein Karriereboost, berichtet Christine Westerhaus.
Es ist 10 Uhr morgens an einer schwedischen Universität. In einer kleinen Institutsküche versammeln sich ProfessorInnen, Postdocs und ProjektmitarbeiterInnen zur gemeinsamen Kaffeepause. Dass hier alle regelmäßig zusammenkommen, ist fast schon ein ungeschriebenes Gesetz in Schweden. Und es ist ein idealer Ort, um sich über neue Projekte und Aufstiegschancen zu unterhalten.
Es gibt ja auch diesen Witz, dass Leute in den Rauchpausen entscheiden, wen sie befördern. Und Mitarbeitende überlegen deshalb, mit dem Rauchen anzufangen, weil in diesen Pausen solche wichtigen Gespräche stattfinden.
Das sagt Ali Esmaili, Projektmitarbeiter an der Göteborger Chalmers-Universität. In Schweden haben aber auch NichtraucherInnen gute Chancen, ihre Karriere durch Gespräche am Arbeitsplatz voranzubringen. Das hat kürzlich eine Studie ergeben, die Anna Daranowska-Ratay von der Umeå-Universität in Schweden und ihr Team durchgeführt haben.
Wir wollten wissen, welche Rolle das Arbeitsumfeld bei der Karriere spielt. Hilft der Kontakt zu besser verdienenden Kolleginnen und Kollegen dabei, selbst auch einen gut bezahlten Job zu bekommen?
Um diese Frage zu beantworten, kombinierten die Forschenden Daten aus schwedischen Registern. Sie verglichen Einkommenssteuerdaten mit Informationen über die Ausbildung und Sozialversicherungsdaten einzelner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dies ist in Schweden möglich, da alle, die vor Ort wohnen, eine individuelle Personennummer zugeteilt bekommen, unter der solche Informationen abrufbar sind. Allerdings dürfen nur Forschende diese Daten nutzen und das auch nur anonymisiert.
Dank dieser Register können wir individuelle Karrieren ab dem ersten Job verfolgen. Wir sehen, ob Menschen ihre Arbeitsstelle behalten oder und ob sie mit der Zeit mehr Geld verdienen. Und wir können auch bestimmte Arbeitsplätze und Kollegen zuordnen, von denen wir ja ebenfalls Daten haben.
Die Auswertung ergab, Angestellte, die mit Besserverdienenden zusammengearbeitet hatten, kletterten später oftmals selbst die Karriereleiter hoch. Doch wer am Arbeitsplatz nur Kontakt zu Menschen hatte, die selbst wenig verdienten, blieb meist bei seinem geringeren Einkommen.
And we wanted to dig.
Diesen Zusammenhang haben wir uns dann genauer angeschaut, um zu verstehen, welche Mechanismen dahinter stecken. Und die einzig logische Erklärung, für die wir allerdings keine Beweise haben, ist, dass ein Wissenstransfer zwischen den Arbeitskolleginnen und Kollegen stattfindet.
Konkret bedeutet das, Arbeitnehmende lernen von ihren KollegInnen und nutzen dieses Wissen, um ihre eigene Karriere voranzubringen. Zum Beispiel, wenn sie von zusätzlichen Ausbildungswegen oder Qualifizierungsmöglichkeiten erfahren. Anton Bjugren Andersson hält diese Erklärung für plausibel. Er untersucht an der Stockholm-Universität, wie sich soziale Netzwerke auf die Lebenssituation von Zugewanderten auswirkt.
Ja, ich denke, das ist eine relevante Studie.
Ich finde diese Studie sehr relevant, da es auch viele andere Untersuchungen gibt, die zeigen, dass die sozioökonomische Umgebung eines Menschen einen Einfluss auf seinen Erfolg im Leben hat. Also Freundschaftsnetzwerke, Schulen oder das Wohnumfeld. Das wird manchmal auch als das soziale Kapital eines Menschen bezeichnet. Und diese Studie schafft ja etwas Neues, weil sie auch den Einfluss des sozialen Arbeitsmilieus auf das Ausbildungsniveau mit einbezieht.
Unternehmen sollten diesen Wissensaustausch unter KollegInnen unterstützen, um Menschen in besser bezahlte Jobs zu bringen, findet Anna Daranowska-Rathei. Zum Beispiel, indem sie gemeinsame Kaffeepausen organisieren oder Büros so einrichten, dass Besserverdienende mit denen zusammenarbeiten, die gerade in den Beruf gestartet sind.
Wenn ich Politikerin wäre, fände ich diese Ergebnisse interessant. Wir sehen viele der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sehr kritisch, die versuchen, benachteiligten Bevölkerungsgruppen auf dem Arbeitsmarkt zu helfen. Unsere Studie zeigt, dass es nicht nur darum geht, den Menschen etwas beizubringen, zum Beispiel durch ein Praktikum oder Trainee-Programm. Es ist auch wichtig, wo man dieses Praktikum macht.
Was lange währt, wird endlich gut. Oder doch nicht? Ab heute jedenfalls können Studierende sowie Fachschülerinnen und Schüler 200 Euro Energiepauschale beantragen. Das entsprechende Portal ist freigeschaltet. Mit der Einmalzahlung des Bundes sollen die gestiegenen Kosten für Heizung und Strom ein bisschen ausgeglichen werden. Wie die Auszahlung funktionieren soll, darüber wurde lange gestritten. Und wir hier bei Campus und Karriere haben den Prozess auch begleitet. Zu spät und zu kompliziert, so lautet der Vorwurf von vielen Seiten, kommt jetzt diese Hilfe für Studierende. Murat Koyunçu hat für uns nachgefragt, wie es den Betroffenen tatsächlich geht und was ihnen diese Einmalzahlung tatsächlich bringt.
Generell irgendwie, wenn man sich mal irgendwie was leisten möchte, irgendwie mal, sag ich mal, ein belegtes Brötchen mal in der Bäckerei oder sonst irgendwas, da sieht man ja, dass das alles auf 4,50 Euro oder sonst was hochgegangen ist. Also man kann sich schon sehr wenig, sehr schwer leisten als Student, der halt auch ja, nicht viel arbeiten kann und sowas.
Also Wohnung ist ja eh nicht so einfach. Und ich glaube, viele brauchen da halt auch noch Unterstützung von ihren Eltern, besonders in sehr zeitintensiven Studiengängen hat man ja auch nicht so viel Zeit, neben dem Studium zu arbeiten. Deswegen hängt man da schon den Eltern noch ein bisschen auf der Tasche.
Aber es gibt jetzt die 200 Euro Energiepreispauschale.
Genau, die wird uns allen helfen und uns retten. Ich glaube eigentlich, dass das viel zu spät kommt.
Die 200 Euro sind ein guter Start. Ich finde nicht genug, wenn man mal bedenkt, wie teuer die Lebenserhaltungskosten geworden sind, was man sich eigentlich alles leisten muss, wenn man überlegt, wie viel schon allein die Kosten von Lebensmitteln gestiegen sind.
Besser als nichts, ne? Also mehr ist natürlich immer gut, aber ich denke, das ist angemessen.
Also manche Studierende haben das im Dezember gebraucht und wir haben jetzt Mitte März und die Beantragung ist halt auch alles andere als barrierefrei.
Was ist denn da die Herausforderung?
Man muss sich ja so ein Bund-ID-Konto erstellen und da braucht man dann einen elektronischen Ausweis und das Ganze beantragen ist super schwierig. Es dauert einfach super lang für das, was es im Endeffekt gibt. Und ich denke, dass viele Studenten es auch gar nicht bis zum Ende durchziehen, sondern dann schon allein an der Bürokratie sagen, okay, es ist gar nicht wert, das zu beantragen.
Da sind viele Studenten auch, die halt Probleme mit Deutsch und Englisch haben teilweise. Und ich bin mal gespannt, wie das für die wird. Also ich denke, dass ich die nächsten Tage ein bisschen dabei begleiten werde und ein bisschen unterstützen werde.
Man hat irgendwie das Gefühl, dass es nicht gewollt ist, dass man das überhaupt beantragt.
Geht noch einfacher, sagst du?
Ich glaube, am einfachsten wäre, das über die Universität abwickeln zu lassen. Das heißt, die Universitäten bekommen das Geld vom Land oder vom Bund und geben das dann ihre Studierenden weiter.
Was machst du mit dem Geld?
Oh, ich weiß es nicht. Ich überlege es erst, wenn das Geld auf dem Konto ist.
Ich denke mal, es wird letztendlich irgendwie an Nahrung, vielleicht an Bücher für die Uni.
Der Name Energiepreispauschale passt ja nicht so wirklich, oder?
Es wäre irgendwie schöner, wenn man das irgendwie was offener formulieren würde.
Wie denn?
Krisenhilfe ja. Oder Inflationspauschale, irgendwie was in der Art.
Ja, diese Wünsche können jetzt nicht mehr berücksichtigt werden. Für die Energiepauschale, die jetzt ausgezahlt werden soll. Startschuss für die Registrierung war heute um 8 Uhr. Den ganzen Tag über hat Anne Herperz für uns das Portal beobachtet, auf dem das läuft. Herperz ist selbst Studentin und Chefin der Piratenpartei. Sie hat folgende Erfahrung gemacht.
Unsere Befürchtungen sind leider komplett eingetreten und die Einmalzahlung wird jetzt endgültig zum Desaster. Trotz dessen, dass die Bildungsministerin ja monatelang Zeit hatte, hat sie es nicht geschafft, dass das unnötig komplizierte Antragstool dem ja absolut erwartbaren Ansturm irgendwie standhält. Teilweise bricht die Seite ganz zusammen, dann gibt es Wartezeiten von bis zu 3 Stunden, ganz komische Fehlermeldungen oder auch Abbrüche. Und das alles von der selbsternannten Digitalpartei FDP.
Tja, große Kritik weiterhin also an der Auszahlung der Energiepauschale für Studierende. Und wie gehört, schlagen die Preiserhöhungen auf Energie und Lebensmittel auch bei dieser Gruppe natürlich voll durch. Darauf macht heute auch nochmal die neue Präsidentin des Deutschen Studierendenwerkes aufmerksam. Beate Schöking sagt auch, nicht nur finanziell sei die Not groß, auch die Anfragen an die psychosozialen Beratungsstellen der Studierendenwerke bleiben weiter hoch. Sie fordert deshalb von der Politik heute 10 Millionen Euro, um die Hilfe und die Beratungsstellen weiter auszubauen. Viele Nationen forschen im Weltall, genauso wie private Unternehmen. Aber für Missionen etwa zum Mars in der Zukunft ist noch eine Menge Forschung notwendig. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland haben jetzt eine einmalige Chance bekommen, mitzuhelfen. Sie haben Experimente entwickelt, die eine Rakete zur internationalen Raumstation ISS gebracht hat. In der vergangenen Nacht ist die Rakete von Florida aus gestartet. Nils Wörz ist einer der Studenten, der aus dem Team Hannover dabei ist. Er hat Pflanzenbiotechnologie studiert und zusammen mit anderen einen Versuch entwickelt, der das Pflanzenwachstum in der Schwerelosigkeit untersucht. Wir haben Nils Wörz kurz vor der Sendung in Florida erreicht und ich wollte von ihm wissen, ist der Start der Rakete denn geglückt und wie haben Sie und die anderen das auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral erlebt?
Ja, das war ein perfekter Start gestern. Gegen 8:30 Uhr morgens ist die Rakete von Cape Canaveral gestartet und wir haben uns auf einem öffentlich zugänglichen Gelände alle zusammen, alle 4 Teams, den Start live angeguckt und es war ein unfassbares Erlebnis. Einfach einen Raketenstart zu sehen, mit etwas drin, was man selber mal angefasst hatte. Ein kleiner Kasten einfach auf dieser Rakete, das war ganz besonders. Man lag sich am Ende in den Armen und hat sich beglückwünscht und das war super.
Erzählen Sie uns ein bisschen von dem kleinen Kasten, den Sie erwähnt haben. Also ein bisschen was über Ihr Experiment. Was genau wird da oben auf der ISS mit dem gemacht, was Sie vorbereitet haben?
Genau, in unserem kleinen Kasten wachsen 13 kleine Kleepflanzen, die wir angezogen haben und haben wachsen lassen, die wir mit Bakterien versetzt haben, die eine Symbiose eingehen können mit diesem Klee. Und wir wollen uns ganz genau diese Symbiose angucken. Das Besondere an dieser Symbiose ist, dass die Bakterien Stickstoff aus der Atmosphäre fixieren können und an die Pflanze weitergeben können. Das wächst alles in diesem kleinen Kasten. Das sind 10 mal 10 mal 20 Zentimeter. Das ist relativ klein. Aber das Besondere ist, dass diese Klee eine Modellpflanze ist und zu den Leguminosen gehört. Und zu den Leguminosen gehören noch ganz andere wichtige Pflanzen wie Linsen und Erbsen und sehr proteinreiche Pflanzenprodukte. Und da geht es eben darum, später einmal Pflanzen im All zu kultivieren, entweder auf Raumstationen, auf irgendwelchen Habitaten, auf dem Mars, auf dem Mond. Wir wollen gucken, ob das geht, ob das in Zero Gravity auf der ISS, ob das funktioniert erstens, ob wir da in der Lage sind, Pflanzen überhaupt anzubauen und ob die fehlende Gravitationskraft eine Auswirkung hat auf diese Symbiose.
Sie haben sich damit bei einem Wettbewerb beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt durchgesetzt. Sie haben gerade schon die anderen drei Teams erwähnt, die ebenfalls vor Ort sind und ebenfalls Experimente ins All schicken dürfen. Ab wann erwarten Sie denn jetzt Ergebnisse Ihres Versuchs und was passiert dann genau damit?
Die ersten Ergebnisse erwarten wir jetzt, sobald unser Experiment auf der ISS angekommen ist und an den Strom angeschaltet ist. Wir haben eine kleine Kamera eingebaut in unser Experiment. Dort können wir unser Pflanzenwachstum nachverfolgen. Wir können die Pflanzen dann sehen, wie sie auf der ISS wachsen. Gleichzeitig haben wir verschiedene Sensoren in unserem Experiment. Da ist ein Sauerstoffsensor, ein CO2-Sensor. Ja, die ersten Ergebnisse werden wir dann alle 2 Tage von der ISS bekommen, wenn wir unsere Daten runterladen können. Da werden wir erstmal sehen, geht es den Pflanzen dort oben überhaupt gut? Und die finalen Ergebnisse, die bekommen wir dann erst, wenn das Experiment 30 Tage auf der ISS lief. Da wird dann der kleine Kasten eingefroren und weil der dann wieder auf der Erde zurückkommt, wird er nach Hannover geschickt, wo wir dann im Labor das Pflanzenmaterial und die Knöllchen, in denen sich die Bakterien auch befinden, in den Wurzeln isolieren. Und so können wir dann die Genexpression ganz genau untersuchen und können daraus irgendwelche Schlüsse ziehen, welche Auswirkungen jetzt die Gravitationskraft eben auf die Genexpression hat.
Jetzt ist ja der Anfang sozusagen gemacht. Wäre denn Astrobiologie eine Idee für Ihren ganz persönlichen späteren Job?
Ich finde das auf jeden Fall unglaublich spannend. Ob ich da jetzt wirklich in die Richtung weiter forsche, das kann ich gar nicht sagen. Ich muss jetzt erstmal wieder meine Masterarbeit machen, sobald wir zurück in Hannover sind. Das ist natürlich schon so, dass vieles sehr, sehr stressig war jetzt die letzten Monate. Und also eine ganz andere Art von Forschung eigentlich, als man sie so aus dem Laboralltag kennt.
Nils Wörz hat mit Kommilitonen aus Hannover ein Experiment entwickelt, das gerade auf der ISS durchgeführt wird. Wir bedanken uns fürs Gespräch. Das war Campus und Karriere für heute. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Mein Name ist Stefanie Gebert. Tschüss.